Willkommen zurück bei Words of the Future. Heute mit Folge 21 und Florian ist wieder
Hallo, hallo, ich freue mich wie immer hier zu sein.
da. Das letzte Mal habe ich mit Nico eine eher thematische Folge gemacht, wo wir nicht so viel über Neuigkeiten gesprochen haben. Dafür haben wir jetzt ein paar Sachen aufzuholen, weil es gar nicht so viel ist.
Ja.
Nächste Woche ist ja die Apple Keynote. Wollen wir uns die zusammen angucken und danach direkt eine Folge dazu machen?
Können wir machen, wann ist sie denn?
Am 12. oder 13., glaube ich.
Ja, müsste passen. Können wir sogar dann livestreamen? Oder darf man die vom Copyright her livestreamen?
Nee.
Ah, schade. Ja, okay. Aber es
Das
gibt ja
habe ich
mal
mal
keine.
probiert.
Ist direkt gesperrt worden, oder was?
Ja, zumindest einen Strike bekommen.
Ah, ja, perfekt. Ja, aber man kann. Es gibt ja diese Lösung, dass man so Watch-Together-mäßig macht. Was ist ja ein Livestream? Das heißt, man macht den Stream an und streamt nur seine Reaction dazu. Und die Leute, die sozusagen die Apple Keynote auf dem zweiten Monitor, können sie dann mitgucken und dann ergibt es wieder Sinn.
Ja. Ansonsten warten wir immer noch auf den Release von Gemini. Das wird das nächste große Event. Aber heute würde ich gern ein bisschen über Mustafa Suleiman reden. Das ist der CEO von Inflection AI. Und wir haben ein paar News zu Chips und was Meta so macht und so weiter.
Die
Jetzt können wir mal
Weichte.
durchgehen.
Ja, das ist gut, das brauche ich auch, weil ich habe nämlich die letzten Tage jetzt wieder nicht so viel von der AI-Bubble mitbekommen, weil ich nicht so viel Twitter benutzt habe. Aber
Hast du mitbekommen?
ich habe gesehen, dass du jetzt auf Twitter aktiv bist, ne?
Ja, ich habe mich lange geweigert, weil ich wirklich kein Fan von Musk bin und was er macht. Und jetzt, wo ich Twitter nutze, merke ich auch, was für eine Scheißplattform das ist. Ist ja wirklich so verbuggt und langsam.
Ja.
So traurig.
Aber es ist halt leider so eine Plattform, wo du halt sehr viel Informationen gebündelt irgendwie bekommst zu Themen. Das ist so, das.
Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass Threads bald nach Europa kommt. Dann fangen wir direkt mal mit Meta an, wenn wir schon da sind. Zuckerberg hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo er gezeigt hat, dass er auf so einer glatten Oberfläche mit VR-Headset so eine Art virtuelle Tastatur nutzt und meinte, dass man bis zu 100 Wörter pro Minute damit schreiben kann. Ich fand, das sah schon ganz cool aus. So, Inputs bei VR sind ja immer so ein Thema. Ohne
Ja.
Controller, wie gibt man Sachen ein? Ich erinnere mich, auf meiner Quest 2 musste man lange Zeit mit so dem Controller auf die Tastatur zeigen und dann immer anklicken, die einzelnen Tasten. Das war furchtbar langsam.
Oder hast du bei der Quest 2 mal dieses Meta Horizons benutzt, dieses Workspace-Ding von denen? Das war quasi
Nee.
so eine Zoom-Alternative oder ist immer noch. Ich habe keine Quest mehr, weil ich mir die nur geliehen hatte. Aber die haben sowas wie Zoom gehabt, sodass du dich so digital mit Leuten treffen kannst in so Meetings und an so Schreibtischen sitzen kannst. Und da hatten die jetzt was Geiles gemacht. Nämlich die Idee war, dass du damit auch an einem Schreibtisch sitzt, wo du einen PC hast und ein Keyboard. Und du kannst dann einfach sagen, wo dein Schreibtisch ist. Dann hat quasi die Quest dir sozusagen einen Ausschnitt des echten, der Kameras gegeben, wo deine Tastatur stand. Und du kannst sozusagen deine echte Tastatur in Virtual Reality benutzen. Also als Vorstufe von dem, was du gerade erklärt hast.
Ja, das gibt's auf jeden Fall, aber wenn du keine echte Tastatur hast, kannst du halt dann auf der glatten Oberfläche tippen. Echte Tastatur ist natürlich noch ein bisschen besser, aber hat man halt nicht
Ja.
immer dabei.
Ein bisschen komisches Gefühl dann, wenn man ja auf nichts drückt, ne? Es ist komplett. Man muss halt nur das irgendwie mit
Ja.
den. Man muss halt, der große Nachteil, den ich da sehe, ist, wenn du halt ein guter Tastaturschreiber bist, dann kannst du dich auf der Tastatur ja komplett blind bewegen, weil du einfach die Tasten fühlst, wo du mit den Fingern bist. Das geht natürlich da nicht, ne? Du musst natürlich immer hingucken, wo deine Finger sind.
Ich meine, du kannst auch nach Gefühl gehen, so
Ja,
vom
okay.
Ort, aber du hast natürlich nicht mehr das Feedback von dem Tastsinn.
Ja, das
Ist
stimmt.
dann schwieriger. Meta arbeitet jetzt auch mit LG zusammen, wahrscheinlich an einem Konkurrenzprodukt zu Apples High-End AR-Headset. Und bald kommt ja auch die Quest 3 raus. Die ist ja auch lang erwartet. Bin mal gespannt, wie die ankommt.
Bevor wir jetzt noch weitergehen, zu den Input-Möglichkeiten, da frage ich mich allerdings immer, so eine Idee, wie jetzt eine virtuelle Tastatur zu machen, ob das nicht, also ob das überhaupt Sinn ergibt, weil wenn ich mir überlege, was es für andere Alternativen gibt, Apple hat ja dieses mit der Augensteuerung, gut, damit kann man jetzt nicht so wirklich schreiben, aber einfach so, Voice-Inputs sind doch dann im Endeffekt, wenn das mal ausgereifter ist, mit guter Spracherkennung und guter, sozusagen, Sprachführung, ist es doch wahrscheinlich die bessere und schnellere Alternative, oder?
Ja, sprechen ist häufig besser, aber es gibt ja ein paar Szenarios, wo es nicht funktioniert. Erstens, du bist in Public und möchtest ein Passwort eingeben. dann willst du das nicht laut sagen.
Ja,
oder
stimmt.
Angenommen, du sitzt im Büro in der Zukunft mit deinem VR-Headset und arbeitest in VR und musst den ganzen Tag Code schreiben oder sonst was. Ja, dann willst du ja nicht den ganzen Tag da sitzen und sagen, if das und das, dann das und das, while.
Ja, gut.
Stimmt, dann redest du ja den Mund fusselig. Das heißt, da ist Tippen schon angenehmer. Okay, aber auf der anderen Seite, da hast du dann wahrscheinlich auch eine richtige Tastatur.
Ja.
Ja, so. Aber wir können noch bei Meta bleiben, weil, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben, Meta hatte vor kurzem auch ein Modell Dino V2, also die zweite Version von dem Dino-Modell, rausgebracht. Und ja, wie fasse ich das am besten zusammen? Auf jeden Fall haben die das jetzt komplett Open Source gemacht und das ist ein Image-Modell, was ganz verschiedene Sachen auf einmal kann. Das kann Segmentierung, also Dinge in Bildern erkennen und markieren, wo Grenzen von Objekten sind. Es kann Dinge erkennen und klassifizieren. Also alles, was man so mit Bildern eventuell machen wollen könnte, kann man mit diesem Modell machen. Also alles außer Bilder generieren.
Ja.
Dafür ist es nicht gedacht. Auf jeden Fall ist das jetzt komplett Open Source. Also ein weiteres Meta W, noch mehr Open Source.
Sehr, sehr geil. Vor allen Dingen, da sehe ich ja auch schon, also da kann man sich ja schon richtig irgendwie Use Cases für Open Source mäßig ausdenken. Also so, du hast Überwachungskameras und willst in deinem Smart Home irgendwie eine lokale, wie heißt das, Objekterkennung hinzufügen. So, dafür kann man das safe auch verwenden, ne?
Ja. Ja. Definitiv. Hast du mitbekommen, dass ChatGPT jetzt eine Enterprise-Version hat?
Nee, da haben wir noch nicht drüber geredet. Was heißt das, eine Enterprise-Version? Dass das die Token, mehr Tokens hat, oder was?
Das ist für Firmen, dass Firmen praktisch so ein Gesamtpaket für alle ihre Mitarbeiter bekommen. Dann können die Firmen auch überwachen, wie viel die Mitarbeiter das nutzen und wofür. Außerdem haben die alle dann unbegrenzt Zugang zu GPT-4 und das ist auch schneller.
Mhm.
Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, dass deine Daten auf einem extra Server sind und nicht von OpenAI mitgelesen werden und nicht für Training verwendet werden. All die Sachen, die für Firmen wichtig sind.
Okay, krass, das ist ja quasi, also das, damit entwickelt sich ja ChatGPT schon zu so einem richtigen, einfach ein Programm, was man in einem normalen Workflow mitverwendet, so wie quasi Microsoft mit so Word und Excel einfach Enterprise-Option anbietet oder sogar für das Betriebssystem Windows, hast halt jetzt einfach das andere Programm ChatGPT, für das du dann als Firma so Enterprise sagen kannst und sagst, dann stellst dann deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, stellst halt ChatGPT zur Verfügung, damit die produktiver arbeiten können. Finde ich mega geil.
Ich glaube, wenn die Mitarbeiter wissen, wie man damit umgehen sollte, ist das auch in den meisten Firmen, wird sich das lohnen.
Ja, auf jeden Fall. So, weil das schon sehr muss man überlegen. Im Prinzip alle dummen Fragen, die irgendwie so an Vorgesetzten gerichtet werden könnten, wie, ah, hier, wie mache ich das und das und das und das, kannst du erstmal dann den ChatGPT-4 geben und die Chance, dass der eine gute Antwort gibt, ist halt übel hoch, bei GPT-4 vor allen Dingen.
Ja. Und dann, wobei, ich frage mich, wie lange, also GPT-4 wird ja nicht mehr lange das Top-Modell sein.
Ja.
Wie machen wir das jetzt von der Reihenfolge? Reden wir erst über Software oder Hardware?
Immer erst Hardware, weil die Software,
okay,
die baut drauf auf.
Also, es gibt ja jetzt schon länger von Nvidia die H100-Karten und die werden wie verrückt gekauft und Firmen haben immer mehr. Und Google hat auch neue Chips vorgestellt, die TPUs, also diese Tensor Processing Units von Google, die extra für Machine Learning da sind. Sind jetzt in der 5. Version, werden produziert von Google und auch von Google genutzt.
Ja.
Und die sind sogar noch ein Ticken besser dafür als H100-Karten. Und da Google der einzige Nutzer von den Karten ist und die nicht verkaufen an andere Firmen, ich glaube höchstens vermieten als Cloud-Service, werden die natürlich extrem viel Rechenleistung in naher Zukunft haben. Und viele, Tesla arbeitet ja auch an einem neuen Supercomputer, in erster Linie für das Training ihres autonomen Fahrens. Aber Tesla arbeitet gerade auch an einem Language Model.
da muss ich übrigens einen Nachtrag geben zu irgendeiner Folge. Ich glaube, vor 2 Folgen oder vor 3 Folgen haben wir aber da mal drüber geredet. Da habe ich die Frage gestellt, ob nicht diese Tesla Autopilot-Features auf so einem Neural Network basieren. Und ich habe jetzt rausgefunden, nachdem die neue Version da gekommen ist, dass das ursprüngliche Tesla Autopilot gar nicht auf Neural Network basiert hat, sondern Human-Written Code war, wo die ganz klar gesagt haben, wenn das und das, dann so und so. Und jetzt die neueste Version, die erste ist, die wirklich, wo die nichts mehr programmiert haben, sondern wo die einfach eine Neural Network haben trainieren lassen auf Basis von den Fahrdaten. Fand ich, ehrlich gesagt, habe ich dann tatsächlich falch im Kopf gehabt, deswegen wollte ich das nochmal
nachfragen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob du das so klar abgrenzen kannst, weil selbst bei der alten Version, wo du viel Code hattest, hast du ja trotzdem zum Beispiel bei den Kameras Bilderkennungssoftware, die auf neuronalen Netzen basiert.
Okay, das ist klar, aber so das Verhalten, so das weiß ich halt, da gab es ja irgendwann diesen Stream, wo er dann gesagt hat, ja, was wir jetzt gesehen haben, ist, weil wir das einfach auf Trainingsdaten von Menschen haben laufen lassen, dass kein ist, die AI einfach nicht mal an Stoppstellen anhält, weil das einfach auch kein Mensch macht. Also sozusagen, die wird nur langsamer für eine Sekunde, guckt dann und fährt dann aber weiter, bleibt nie richtig stehen, was ja eigentlich, ne, was man hätte einprogrammieren müssen, was sozusagen das Gesetz ist. Und dann sagt er auch so, ja, da können wir nicht mehr viel dran machen, weil wir können nicht einfach in dem Neural Network rumfuschen. Das ist jetzt halt ein Neural Network, also der trainiert halt so wie Menschen.
Auf der anderen Seite, ich würde nichts von dem glauben, was Elon Musk zu seinem Produkt sagt. Ich glaube nicht, dass der Ahnung von der Software hat. Okay. Ich glaube nicht, dass der versteht, was da passiert.
Hier wird schon direkt gefrontet, ja, verstehe.
Also.
Und das wollte ich nur kurz hier, deswegen haben sie dich jetzt unterbrochen. Ja, aber du hast recht, Google mit den Prozessoren hat natürlich dann, besonders wenn man jetzt an Gemini denkt, an dieses, in den GPT-4-Competitor, oder eigentlich muss man ja schon sagen, GPT-5-Competitor, ist dann interessant, wer irgendwie mehr Rechenleistung dafür zur Verfügung haben wird und auch fürs Training.
Ja, und viele andere Firmen haben ja jetzt auch groß aufgerüstet. Und ich glaube, OpenAI wird dann, wenn jetzt in den nächsten Wochen Gemini rauskommt, auch dieses Vision-Version von GPT-4 öffentlich machen, dass man Bilder als Eingaben nutzen kann für GPT-4. Mhm. Das war ja bisher noch nicht verfügbar, aber um dann konkurrenzfähig zu bleiben, wird das wahrscheinlich dann kommen.
Ja.
Lass mal ein bisschen über Mustafa Salomon reden. Ich habe mir nämlich diese Woche ein Interview von dem angehört und er hat einige interessante Dinge gesagt, die damit zu tun haben.
Ich muss nur sagen, das ist der von Inflection AI. Wofür kennt man Inflection AI? Für welche KI-Sache?
Pi.
Pi.
Dieser Chatbot, der ein bisschen
emotional
intelligenter
kann.
Ist. Genau. Ah,
ja.
Der war Co-Founder von DeepMind. Der war lange bei DeepMind und Google und hat dann vor 1-2 Jahren Inflection AI gegründet und ist da jetzt CEO. Und in dem Interview hat er davon gesprochen, dass in den nächsten 18 Monaten seine Firma Modelle rausbringen wird, die um den Faktor 100 größer sind als aktuelle Top-Modelle.
Aber jetzt muss man sagen, heißt größer in dem Fall besser? Wir hatten ja schon mal die Diskussion, dass eigentlich gerade der Trend dahin geht, weniger Größe, besseres Training dafür und man dafür bessere Results kriegt. Ist denn das Größe jetzt stellvertretend für besser oder ist es erstmal nur ein Größer und man weiß noch nicht so ganz, was man davon halten soll?
Also Größe hat ja viele Nachteile.
Ja.
Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, wenn er jetzt wirklich von einem 10 bis 100 Billionen Parameter Modell redet, dann ist meine Frage, wie kannst du das vielen Kunden für einen normalen Preis anbieten? Weil die Rechenleistung, die du brauchst, um das für viele Leute laufen zu lassen, ist unfassbar hoch.
Ja.
Und ich glaube, die Firmen würden nicht so aggressiv skalieren, wenn es Möglichkeiten gäbe, die Leistung zu verbessern mit weniger aufwendigen Methoden.
Ja, okay. Also gehst du schon davon aus, dass die beste Möglichkeit gewählt haben, um die besten Ergebnisse zu erzielen?
Genau, also zum Beispiel kam vor kurzem, ich weiß nicht, von wem das Paper war, ich glaube Microsoft, das Paper hieß LM Infinite und die haben einen Weg gefunden, wie man diese langen Kontextfenster, so 32.000, 100.000 Tokens, wie man die optimieren kann, sodass das Modell nicht von den ganzen Informationen überfordert ist. Man hat häufig das Problem bei so langen Kontextfenstern, wenn du ganz viel Information da reinklatschst und dann Fragen zu irgendwas darin stellst, dass das Modell dann Unsinn redet und seinen eigenen Kontext nicht mehr überblickt.
Und die Hälfte vergisst und so haben wir darüber geredet, dass der Anfang, das Ende dann eher fokussiert wird und die Mitte rausfällt von der Information und so.
Genau. Dass er dann durcheinander kommt wie ein Typ, der in einer riesigen Bücherei steht und nicht weiß, wo er anfangen soll.
Ja.
Und in dem Paper LM Infinite haben die einfach einen simplen Trick gefunden, wie man die Mathematik in diesem Attention-Mechanismus ändern kann, sodass das Modell mehr Fokus auf relevante Tokens legt. Und dadurch wird das Modell einfach deutlich besser darin, mit langem Kontext klarzukommen. Mhm. Und das sind so kleine Tricks, die kannst du einfach selbst mit schon trainierten Modellen wie GPT-4 oder so anwenden und kriegst instant bessere Performance. So, das kommt natürlich hinzu. Dann wurde sehr viel rausgefunden, was für Daten braucht man, wie wichtig ist die Qualität der Daten und so weiter. Da werden Verbesserungen gemacht, Architekturen werden immer weiter optimiert und kleinere Tricks gefunden, wie man da noch was rausholen kann. Aber dann natürlich der große Faktor Scaling. Und wenn Inflection AI sagt, sie arbeiten an Modellen, die um ganze Größenordnungen größer sind als Palm 2, GPT-4, whatever,
ja,
dann erwarte ich, dass die auch entsprechend leistungsfähiger sind.
Ja, verstehe. Die rechnen wahrscheinlich auch damit, dass die Hardware in dem Fall, davon haben wir jetzt ja geredet, dass die Frage ist, wie kann man das laufen lassen, dass die Hardware in irgendeiner Weise nachziehen kann. Ne? Also wenn die sagen, die haben das 18 Monate, haben die als Zeitfenster genannt, ne?
Ja.
Ich meine, 18 Monate ist jetzt für Hardwareentwicklung jetzt nicht unglaublich viel Zeit, aber damit gibt es wirklich...
Auch nicht wenig, zumindest eine ganze Generation oder zwei mehr.
Ja, ja. Also die, ich nehme an, die rechnen damit, dass es auch dadurch besser wird dann. Ja. Aber es bleibt trotzdem spannend, wie die das umsetzen, ja, das stimmt schon.
Also to be fair, Inflection AI ist auch eine der Firmen, die, ich glaube, über 20.000 H100-Karten gekauft haben. Die bauen gerade einen der größten Supercomputer der Welt.
Ja, okay,
und die
ja.
haben auch die Rechenleistung dafür, das dann laufen zu lassen. Und in erster Linie fürs Training. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Inflection AI, anders als zum Beispiel DeepMind oder OpenAI, ganz explizit sagt, wir arbeiten nicht an AGI, wir wollen keine Superintelligenz, sondern wir wollen Personal AI, also einen persönlichen Assistenten für Leute als Trainer, Freund.
Aber wieso schließt sich das denn aus? Wieso schließt sich das denn aus? Warum kann man nicht eine AGI als, also der Einsatz, also was ich sagen will, die einen reden ja, also Inflection AI redet über einen Einsatzzweck, die anderen reden so, sozusagen über einen Performance-Stand. Also du kannst ja auch durchaus eine AGI, also eine weißt du mal, was versteht nochmal AGI? Augmented General Intelligence?
Artificial
General Intelligence kannst du ja auch als Personal sozusagen AI selber benutzen. So, ich verstehe nicht so ganz, warum die da die Unterscheidung machen.
Der Fokus ist ein anderer. Wenn Inflection AI an einer Personal AI arbeitet für jeden Menschen, dann willst du ein Modell, was du im Idealfall, was so effizient ist, dass du es laufen lassen kannst für jeden Menschen, der es nutzen möchte. Das heißt, du möchtest einfach ein Language Model, was als Sekretär arbeiten kann oder als was auch immer. DeepMind zum Beispiel hat bis jetzt vor kurzem, bis sie mit Google zusammengearbeitet haben, da war nie der Fokus, irgendein Produkt für Leute anzubieten, sondern es ging darum, wie bauen wir AlphaDev, wie bauen wir AlphaFold, wie bauen wir große Modelle, die entscheidende Probleme lösen und immer intelligenter werden. Und sie müssen nur eine Instanz davon laufen lassen,
auf riesigen Serverfarmen und dann reicht es, wenn du einen Input rausnimmst, der dann ultra viel Rechenleistung kostet, weil das halt nicht 10.000 Menschen davon wenden. Ja, okay. Und
genau, das Modell muss einmal Proteine folden, das Modell muss einmal Algorithmen optimieren. Du musst das nicht als Butler für Millionen Menschen laufen lassen. Das
sind nicht Fragen, wie wird das Wetter morgen?
Und OpenAI ist so das Mittelding aus beidem.
Ja, okay, I see.
Und deswegen frage ich mich, warum ausgerechnet Inflection AI so aggressiv am Skalieren ist. Auf der anderen Seite sind das natürlich alle anderen auch.
Ja.
Also die einzigen von denen, die offiziell sagen, sie trainieren kein neues Modell, ist OpenAI. Und Salimen hat in dem Interview auch gesagt, dass er das nicht glaubt. Und da stimme ich auch zu. Vor ein paar Monaten würde ich Sam Altman noch glauben, wenn er sagt, wir haben noch nicht angefangen, GPT-5 zu trainieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie immer noch nicht damit angefangen haben.
Ja, besonders jetzt im Lichte der Gemini-Veröffentlichung.
Genau.
Man sieht, was Facebook macht mit Palm.
Also die Konkurrenz zieht nach. Dann hat OpenAI jetzt deutlich mehr Hardware als noch vor kurzem.
Ja.
So, wenn sie jetzt noch nicht angefangen haben, irgendwas Besseres als GPT-4 zu trainieren, dann werden sie in ein paar Monaten sehr behind sein.
Ja, aber wie ist das denn, was ist denn so der Standard-Trainingsverlauf von so einer KI, die so auf GPT-4-5-Niveau ist? Wie lange dauert das typischerweise von Anfang bis Ende, bis man die durchtrainiert hat?
Oh.
Was schätzt du denn? Natürlich können wir es nicht genau wissen, aber so.
Wenn man also, es hängt sehr von der Hardware ab und natürlich wirklich von der Größenordnung, die du trainierst und auch, ob du jetzt sagst, wir skalieren, aber wir nutzen nicht optimale Trainingsdaten von der Menge her, aber du kannst schon mit so 1, 2, 3 Monaten rechnen.
Ja, okay, weil ich kann mir sonst vorstellen, dass sie halt auf Gemini warten, bis das rauskommen ist, um dann das Training vielleicht mit Ideen, die man dann von diesem von dem Gemini-KI und bekommt, sozusagen zielgerichteter zu trainieren, dass sie sich gucken, okay, was kann Gemini, der kann das und das und da gibt es jetzt aber Probleme und das Problem hat sich aufgelöst, liegt da und daran, dann können wir das bei unserem Training besser machen, weil momentan ist ja OpenAI noch in so einer guten Marktstellung, wo sie mit ChatGPT eigentlich einen Service haben, der die scheinbar, würde ich jetzt sagen, gut finanziell über Wasser hält und auch von den Usern.
Also Gerüchten zufolge machen die gerade 1 Milliarde pro Jahr Umsatz.
Ja, und sozusagen, solange da noch nicht irgendwie angegriffen wird von Seiten Google jetzt mit Bard, aber das war ja wirklich gar nichts, oder dann Gemini, können die sich ja erstmal zurücklehnen und gucken, was machen die anderen, weil auch das Training ist ja auch so, würde ich mir vorstellen, ist ja auch immer so ein bisschen basierend darauf, was machen die anderen, was haben wir jetzt gelernt aus den und den Trainings, was kommt bei dem und dem Paper raus, wo sind die Schwierigkeiten von den und den Sachen und wie können wir es dann besser machen? Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich einfach sagen, ja, wir klauen uns jetzt sozusagen die Informationen der anderen, solange wir nicht irgendwie trainieren müssen und machen dann ein richtig geiles GPT-5. Das wäre so noch eine Alternative, warum sie jetzt nichts trainieren.
Genau, also diese Idee, möglichst viel noch an Forschung mitzunehmen. Und wenn du später trainierst, hast du mehr Neuerungen in deinem Modell drin, kannst mehr Sachen machen. Aber auf der anderen Seite, also ich gehe davon aus, dass Gemini schon mit dem Training fertig ist. Wahrscheinlich schon seit 1, 2 Wochen oder länger. Und die AI-Labs arbeiten ja bis zu einem gewissen Grad zusammen. Das heißt, OpenAI wird mehr über Gemini wissen als die Öffentlichkeit, selbst nach dem Release.
Ach so. Warum ist das eigentlich so? Ist das wegen dieses, wir wollen, dass KI für gute Zwecke eingesetzt wird und deswegen arbeiten die im Hintergrund zusammen? Oder wie kommt das?
Also, einige der Gründe sind so, von wegen, wir wollen verhindern, dass man mit unseren Language Models Biowaffen herstellen kann. Also, so ein bisschen Austausch, wenn das eine AI-Labor sieht, hier mit diesen Prompts kann man das Language Model dazu bringen, irgendwas zu sagen, was es nicht soll. Dann teilt man das den anderen Laboren mit, damit die das verhindern können. Ja. Einfach so ein Sicherheitsaustausch. Und dann ist das natürlich auch ein bisschen forciert von der Regierung, der US-Regierung, die ja daran arbeitet, dass die AI-Labs gewissen Standards folgen und die Modelle auch extern getestet werden. Damit nicht OpenAI jetzt die volle Kontrolle darüber hat, zu sagen, unser Modell ist sicher, trust us.
Okay, ja,
und das dann einfach releasen. Da hat Mustafa Salomon im Interview auch drüber gesprochen. Es gibt Pros und Cons, wenn du externe Leute deine Modelle testen lässt. Gerade wenn du Konkurrenz deine Modelle testen lässt, hast du natürlich das Problem, dass du viel an Informationen weggibst, was du vielleicht nicht der Konkurrenz mitteilen möchtest.
Ja.
Und die Lösung wäre, dass man externe Leute nimmt und zwar nicht irgendwie von Universitäten, irgendwelche Studenten oder so, weil die werden ja auch zwangsläufig irgendwann in die Wirtschaft gehen und dann von der Konkurrenz angestellt werden, sondern es gibt ja schon eine Industrie, die so zum Testen da ist, nämlich Pentester, also Leute, die Software auf Sicherheitslücken testen. Und die könnte man nutzen und anstellen, um Language Models zu testen mit verschiedenen Attacken, Prompts und so.
Ja.
Und die Leute hätten ja dann erstmal kein direktes Interesse daran, zur Konkurrenz zu gehen und die Geheimnisse zu leaken, sondern haben ja auch ein Interesse daran, das geheim zu halten.
Es sei denn, man bietet denen genug Geld, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es sich für OpenAI lohnt, irgendeinen Hacker zu engagieren, für die paar Sachen, die er über Gemini weiß, nur, und dann ist das aber kein Machine Learning Engineer.
Und dann erzählt er irgendwann. Aber es ist der einzige, muss man sagen, ist der einzige Berufszweig, der in naher Zukunft nicht von KI übernommen wird.
Welcher?
Ja, der Tester der KI, der sozusagen die KIs überprüft, ob man die im Trainingsprozess hijacken kann.
Ja, ich meine, es wird auch automatisiert gemacht, aber es gibt natürlich immer Probleme, wenn du Language Models nutzt, um Language Models zu testen.
Ja.
Also es gab viel Research, was qualitativ so ein bisschen auf wackeligen Beinen stand, weil häufig GPT-4 verwendet wurde, um Outputs von Language Models zu bewerten. Das bei ist natürlich AI nicht selber. So unbiased.
Bei OpenAI selber?
Also andere Forscher von Universitäten und so weiter, die Language Models untersucht und verglichen haben, und dann wurde GPT-4 verwendet, um die Sachen zu bewerten.
Ja, okay.
Das ist natürlich erstmal ein Problem. Also GPT-5 wird wahrscheinlich angefangen haben zu trainieren, oder zumindest arbeiten sie gerade daran. Gemini wird bald fertig sein. Und laut Mustafa wird auch deren nächstes Modell, was größer ist als Pi, oder das Base-Modell, auf dem Pi basiert, bald fertig sein. Die haben auch schon angefangen zu trainieren. So, welches AI-Lab haben wir noch nicht? Anthropic. Ich bin mir sicher, dass die an einem Nachfolger von Claude 2 arbeiten.
Ja. Claude war auch so GPT-mäßig einfach einen Assistant sozusagen, einen KI-Assistant.
Ja, die sind rausgestochen durch die langen Kontextfenster von 100.000 Tokens.
Ah ja.
Und da konntest du schon früh Dateien hochladen.
I see.
Also bis Dezember werden wir mindestens Gemini sehen, aber wahrscheinlich auch noch mehr. Und spätestens nächstes Jahr wird GPT-4 veraltet sein.
Ich muss sagen, ist auch jetzt gerade sind wir ja in so einer Phase, wann ist die letzte spannende große KI rausgekommen? Das war die von, das war Palm 2, ne? Von Meta?
Google war Palm.
Palm, was hat
Llama aber Meta, 2,
genau, Llama 2. Jetzt haben wir gerade irgendwie so eine kleine Lücke, ne, wo nicht mehr so viel passiert.
Also Llama 2 ist natürlich als Open Source Modell nicht Frontier.
Ja.
Also kein Top-Modell. Aber ja, das war ein Release. Wir hatten danach noch Varianten von Llama 2 für Coding, die von Meta kamen. Aber ansonsten an Language Models. Ich glaube, die Chinesen haben ein Language Model vor kurzem veröffentlicht.
Wow.
Aber das ist erstens schwer zu testen von hier, weil die Dinger häufig am besten in Chinesisch sind.
Ja.
Also nein, aktuell warten alle auf Gemini.
Okay, das große Release steht noch vor der Tür. Was mit X.ai, die Musk-Firma, die irgendwie mal vor einem Monat gegründet wurde, hat die eigentlich irgendwie schon mal was von sich hören lassen?
Also ich bin mir sehr sicher, dass Tesla gerade in einem Language Model arbeitet.
Aha.
Ich weiß nicht, ob das dann schon unter X.ai veröffentlicht wird. Ja, meine Vermutung basiert darauf, dass ich glaube Tesla, der Tesla-Account auf Twitter nach Leuten gefragt hat zum Bewerten von AI-Outputs, also praktisch für Reinforced Learning mit Human Feedback.
Ja.
Der Prozess, wie aus dem Language Model dann so ein Chat-Model wird.
Aber um das dann in die Autos als Assistent einzubauen, arbeiten die an Language Model daran? Ich hätte jetzt nämlich gedacht,
keine Ahnung.
Tesla arbeitet an so, wie steuert man ein Auto durch die Gegend, Model?
Ich glaube, Musk hat einfach FOMO. Der will einfach dabei sein.
PR-Style
so, machen. Keiner entwickelt hier super KI außer mir.
Okay,
ich weiß nicht, was deren Plan ist. Ach. Sonst noch was von dem Interview, was wichtig war? Ah, genau, wir hatten gesagt, 100-fach größer in den nächsten 18 Monaten und errechnet mit Modellen Faktor 1000 in den nächsten 3 Jahren.
Passt dann ja auch ziemlich genau auf diese, wie heißt das nochmal, diese Skala, die irgendwie Chip oder Rechenleistung über die Jahre projiziert, die auch irgendwie logarithmisch immer ansteigt.
Ja, wobei das Verdopplung nicht Faktor 10, aber.
Ja, Verdopplung.
Aber auf der anderen Seite, wir haben aktuell.
Ja, bin ich verwunderlich, weil das eine beschreibt ja Hardware, während wir jetzt über Software reden. Und haben wir schon festgestellt, immer wieder, dass Softwareentwicklung eigentlich wesentlich rasanter sich entwickeln kann als Hardware.
Genau, und es kommt auch hinzu, Moore's Law ist ja Verdopplung von Transistoren auf einem Chip. Und du kannst das grob runterbrechen auf exponentielles Wachstum für Leistung pro Dollar.
Ja.
Aber aktuell kommt ja noch hinzu, dass die Menge an Geld, die da reingesteckt wird, wächst. Das heißt, du hast die Hardware, die exponentiell billiger wird, und gleichzeitig wird die Menge an Geld, die reingesteckt wird, exponentiell größer.
Und gleichzeitig wird die Software, die diese Rechenleistung verwenden kann, auch noch immer intelligenter.
Genau.
Das ist krass.
Also wir werden gerade mit neuen Chips von Nvidia und so weiter, und gerade wird ja Hardware produziert und genutzt wie verrückt. Wir werden sehr bald an dem Punkt sein, je nachdem wie man rechnet, dass es mehr Silizium-Rechenleistung gibt als biologische Rechenleistung im menschlichen Gehirn.
Das ist jetzt noch nicht der Fall, das wundert mich aber ehrlich gesagt schon.
Nee. Menschliche Gehirne haben, je nachdem wie man es approximiert, schon eine Menge Flops.
Wie macht man das denn überhaupt? Also wie kann man denn das menschliche Gehirn irgendwie an Rechenleistung umrechnen? Ist das anhand der Synapsen irgendwie, die dann als Rechenleistung gezählt werden? Oder einfach den Output bewertet man, je nachdem wie schnell Menschen rechnen können? Weil da müssen PCs ja uns
dann gnadenlos wir überlegen sehr langsam sein.
Ja, eben. Wie macht man das denn?
Deswegen ist es so unpräzise. Du kannst versuchen zu sagen, ja, ich schaue mir an, wie viele Synapsen hat unser Gehirn, und dann schaue ich, wie viel Rechenleistung brauche ich ungefähr, um das zu simulieren. Oder du gehst in die andere Richtung und sagst, jede Synapse entspricht so und so viel Operationen pro Sekunde, und dann versuchst du das abzuschätzen. Es ist nicht wirklich genau. Ich glaube auch nicht, dass es so sinnvoll ist, das zu vergleichen.
Ja.
Aber es zeigt auf jeden Fall, dass Menschen nicht mehr lange die dominante Form von Intelligenz auf der Erde sein werden.
Ja, spannend.
Jetzt mal unabhängig von Bewusstsein oder Wahrnehmung oder was für eine Form von Intelligenz, aber Intelligenz als einfach Rechenleistung, dann werden wir nicht mehr lange dominant sein.
I see.
Der Mustafa hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Das kommt in ein paar Tagen raus. Da freue ich mich drauf. Das werde ich auf jeden Fall lesen. Und dann wahrscheinlich auch hier im Podcast reviewen.
Ja, worüber geht's? Wahrscheinlich AI.
Hauptsächlich, ja. Es ist praktisch, Ray Kurzweil ist ja praktisch der Futurist, der damals The Singularity is Near geschrieben hat, 2005.
Ja.
Und seit mehreren Jahren hat er The Singularity is Nearer angekündigt als Nachfolgebuch, das immer weiter nach hinten verschoben wird. Und wahrscheinlich niemals rauskommt.
Es müsste es aber bald eigentlich mal rauskommen, finde ich, weil der muss ja noch einen dritten Band machen, nämlich The Singularity is Here. Weil das müsste dann nämlich mit, weiß ich, GPT-6 rausbringen oder so.
Also der aktuelle Release-Termin ist irgendwann 2025.
Ja,
ich glaube nicht, dass das Buch noch rauskommt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er es geschrieben hat. Ich glaube, der setzt einfach die ganze Zeit einfach nur irgendeinen Release-Termin und hat noch gar nicht angefangen zu schreiben.
Aber ganz kurz,
oder schreibt immer wieder neu.
Wenn wir über Singularität reden, dann reden wir ja davon, dass die ab dem Zeitpunkt die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz in allen Sachen irgendwie überschritten hat, ne?
Und ja, einfach der Punkt, wenn Technologie sich selbst so schnell weiterentwickelt, dass es für Menschen nicht mehr begreifbar ist.
Sich selbst so, ja, aber da sind wir ja mit AGI, wären wir da ja schon am Start. Ne? Wenn wir eine Superintelligenz hätten als KI, dann kann man doch schon von Singularität reden in gewisser Weise, oder? Oder ist das sich
wenn
selbst
wir ein,
entwickeln noch nicht gegeben?
Wenn wir einen Fast Takeoff haben und die KI in der Lage ist, sich selbst zu verbessern.
Ah, okay. Das ist die einzige, das ist die Unterscheidung zwischen Singularität und AGI. AGI ist sozusagen, verbessert sich nicht selber weiter. Da haben wir quasi was Geiles, was uns als Werkzeug zur Verfügung steht. Und dann Singularität ist, wenn die AGI sich selbst entwickeln kann und komplett abhebt, sozusagen.
Also Singularität ist nicht rein AI-spezifisch. Das ist einfach Technologie im Allgemeinen.
Aber es muss auf AI rauslaufen in dem Szenario, in dem wir uns jetzt bewegen, weil alles anderes.
Ja. Ich meine, es gibt Szenarios, wo, angenommen, wir finden jetzt auf einmal raus, wie man selbst replizierende Nanoroboter baut.
Aber die, ja, okay. Ja, I see, gut. Die sich dann aber ohne große, so ist einen ohne Tag
auf den anderen die Erde verschlungen von Nanorobotern.
Ja, wird alles gut. Die dann quasi nicht mal ein Ziel haben, sondern einfach nur, du hast quasi die gesagt, die sollen sich replizieren und die replizieren sich immer weiter und irgendwann hast du halt ein Problem, verstehe.
Ja, einfach der kritische Punkt.
Ja, aber die, muss man sagen, die in dem AI-Szenario, das ist natürlich jetzt das Denkbarste noch, wenn wir uns gerade so die Entwicklung anschauen, so Nanoroboter sind wir vielleicht noch nicht so, sind wir noch weit davon entfernt, bis zumindest die KI dahinter kommt, wie man so Nanoroboter baut.
Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das Buch noch rauskommt, aber stattdessen haben wir jetzt das Buch von Mustafa. Ich habe den Titel leider vergessen. Ich glaube, irgendwas mit The Next Wave oder so.
The Singularity is Far.
Ich kann mal auf Amazon gucken. Das werde ich auf jeden Fall lesen, sobald es rauskommt und dann im Podcast reviewen. Und er schreibt über AI und er ist ja offensichtlich ein AI-Insider als CEO und Mitarbeiter bei DeepMind und jetzt Inflection AI. Und ist einfach interessant, dann mal die Perspektive von Leuten zu sehen, die praktisch uns ein paar Monate voraus sind an Informationen, was gerade passiert. The Coming Wave, the groundbreaking book from the Ultimate AI Insider.
Ultimate AI Insider, ja, man ist mit
gesegnet. Okay, der sich selbst so zu bezeichnen ist natürlich, aber gut, hat ja nicht Unrecht.
Bescheiden.
Willst du das auch lesen? Wollen wir zusammen lesen?
Wir können das, also ich würde mir das natürlich auch wieder bestellen und dann können wir mal ein schönes Book-Review dann nach ein paar Monaten machen. Weil ich brauche mal so ein bisschen, bis ich die Bücher durchgearbeitet habe. Ich habe nicht so viel Kapazitäten immer zu lesen.
Ja, ich lese gerade sehr, sehr viel. Ich lese gerade noch ein anderes Buch über Langlebigkeit und wie man das Sterben und Altern verhindert.
Oha, bisschen wie dieser Millionär da, der Brian Johnson oder so.
Ja, ich meine, wir haben ja, glaube ich, mal eine Folge zu dem Thema gemacht.
Das haben wir, glaube ich, nur ganz kurz angerissen.
Ja, das ist auch verrückt, was in der Medizin gerade alles passiert. Also, Altern verhindern scheint sehr, sehr nah zu sein.
Ja, mit den, muss man auch sagen, mit den herkömmlichen, von Menschen ausgedachten medizinischen Verfahren ist das ja jetzt schon in gewisser Weise verzögerbar, aber ich, was man ja immer im Hinterkopf behalten muss, worüber wir auch ja ständig reden, ist ja, dass wenn man eine KI hat, die sozusagen das gesamte menschliche Wissen irgendwie überblicken kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche medizinischen Erkenntnisse rauskommen, die in die Richtung gehen und das noch wesentlich effizienter machen, Altern zu verhindern, Altern anzuhalten, umzudrehen oder was weiß ich mit DNA-Manipulation und weil Proteinsynthesen und was man auch immer sich da ausdenken kann. Das finde ich immer das Spannendste, dass wir irgendwann an so einem Zeitpunkt sein würden, wo wir höchstwahrscheinlich, wenn die KI also auf AGI-Level ist und erstmal gut genug ist und schlau genug ist, dass wir dann wahrscheinlich in allen Themenbereichen, also jetzt in dem Fall beispielsweise Medizin rausgenommen, so viel und auf einen Schlag so viele neue Entwicklungen haben werden, die wahrscheinlich Jahrzehnte ohne KI noch weit entfernt gewesen wären. Das ist so das Interessante, was ich immer finde.
Ja, und es ist ja nicht nur AGI, sondern auch spezialisierte KIs wie AlphaFold oder einfach mächtigere Computer, die mehr Medizin, mögliche Medikamente durchrechnen können, simulieren können, ganze Zellen simulieren können, eventuell Quantencomputer, die Interaktionen zwischen Proteinen simulieren können. Mhm. Aber diese ganze Wachstum an Software, Hardware und auch Quantencomputern bringt die Biologie so weit voran und beschleunigt das Ganze. Das ist unfassbar.
Ja, muss man aber gucken, so Sachen wie AlphaFold, so spezialisierte KIs, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist, weil da muss ja immer noch der Menschen gegangen sein und gesagt haben, wir brauchen jetzt eine KI, die Proteine falten kann. Das ist aber jetzt schon so spezialisiert, du weißt ganz genau, was du machen willst, du brauchst nur irgendwas, der dir das durchrechnet, wie man das dann im Endeffekt vernünftig macht. So, deswegen sagte ich, wenn es zu Erkenntnissen geht, die wir uns selber gar nicht sozusagen erträumt haben und gar nicht drauf gekommen wären, dann musst du halt irgendwie sowas haben wie AGI und Riesencomputer, die Sachen, wie du sagtest, eine ganze Zelle durchsimulieren und Interaktionen, was halt jetzt absolut nicht möglich ist.
Ja, Verständnis vom Körper ist sehr wichtig. Und da haben wir auch Fortschritte gemacht. Beispiel ist Krebsforschung. Lange Zeit war Krebs halt einfach so und die Medizin hat sich nur damit beschäftigt, wie man die Symptome bekämpft und irgendwie den Krebs los wird. und Leute sind halt einfach gestorben und das war halt so und man konnte nichts dagegen tun. Man hat Chemotherapien probiert und das war's dann auch, bis verstanden wurde, wie Krebs entsteht und warum Zellen anfangen, sich unkontrolliert zu vervielfältigen.
Ja.
Und nachdem verstanden wurde, warum es passiert und wie es funktioniert, seitdem hat es ja unfassbar viele Fortschritte gegeben in verschiedenen Möglichkeiten, Krebs zu bekämpfen,
so Immuntherapie
zu verhindern. Und so. Immuntherapie, genau. Einfach deutlich elegantere und effektivere Varianten, um Krebs zu bekämpfen. Und ähnlich ist das beim Altern ja auch.
Ja.
Also, es gab viele Theorien im Laufe der Zeit, warum Menschen altern und wie Altern funktioniert. Und wir haben versucht, Zellen jung zu halten und abgestorbene Zellen zu entfernen und so weiter. Aber erst jetzt, wo wir langsam beginnen zu verstehen, warum wir altern und warum diese ganzen Dinge passieren, können wir das Problem ja am Kern bekämpfen und das Altern an sich stoppen.
Ja, muss man sich mal klar machen. Das hat immer so den Anschein, wenn man heute in der Zeit groß wächst mit den komplexen medizinischen Verfahren und so weiter, dass man so den Eindruck hat, ja, wir wissen ja eigentlich schon total viel. Also du kannst zum Arzt gehen und verschreibt dir die Pille hiergegen und Therapie dagegen und dann gibt's Operationen hiergegen. Aber wenn man sich das mal so vor Augen setzt, dann ist es erstaunlich, wie wenig wir eigentlich noch über den Körper und die Verfahren wissen. Ne? Wenn man sich anguckt, jetzt gerade so, also das Gehirn sowieso noch eine riesen Blackbox irgendwie, wie das funktioniert, also Aufbau wissen wir ungefähr Bescheid, aber so ganz generell Funktionsweise, Krebsforschung, wie kann man da die Zellen irgendwie bekämpfen, deswegen ist das, wenn man erstmal sowas wie eine KI hat, die Unmengen an Daten verarbeiten kann und durchrechnen kann, ist das wahrscheinlich wird es ein riesen Entwicklungssprung werden in medizinischen, aber auch in anderen Bereichen.
Ja, also wir wissen jetzt langsam mehr über den Körper, aber halt das meiste haben wir rausgefunden in den letzten paar Jahren.
Aber es macht wahrscheinlich auch nur den Eindruck so. Also auch vor 10 Jahren hätte ich gesagt, wenn wir die Diskussion gehabt hätten, hätte ich auch gesagt, boah, jetzt mittlerweile wissen wir schon viel über den Körper. Aber von vor 10 Jahren, weißt du, da wusstest du noch nicht, wie das und das funktioniert. So, ich habe immer das Gefühl, das hat so den Eindruck, wenn man sich wissenschaftliche Forschung anguckt, weil immer wieder neue Sachen hinzukommen. Aber wenn du dir das mal wirklich versuchst vorzustellen, was im Körper alles abläuft, dann ist das wahrscheinlich noch ein absoluter Bruchteil von dem, was wir wirklich verstehen, wie so ein Körper funktioniert.
Also du kannst ja einfach in Größenordnungen denken. Die Auflösung, die Menschen damals hatten, war, wir schneiden den Körper auf und schauen uns die Organe und Blutbahnen an. Und das war so die Auflösung, die die Leute hatten, auf der sie den Körper verstehen konnten.
Ja.
Und dann haben sie den Körper verstanden. Die Lunge bringt Luft, Blut transportiert das Ganze und so weiter. Und sie haben in Anführungszeichen den ganzen Körper verstanden,
ja,
aber sie haben halt nicht verstanden, wie die Sachen im Detail funktionieren. So, da kamen Mikroskope und die Leute haben angefangen, Zellen zu verstehen und wie einzelne Organe funktionieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir im Computer DNA-Stränge und Zellen auf Molekülebene genau simulieren können und wirklich den Körper auf der kleinstmöglichsten Ebene verstehen können.
Aber noch nicht so wirklich, weil dann, wenn wir da wirklich am Maximum angekommen wären, dann könntest du ja wirklich mit DNA-Manipulation dir den Menschen so bauen, wie du machen willst. Also du gehst beispielsweise rein, nimmst dir DNA da raus und veränderst da was und dann packst du das DNA wieder rein und plötzlich wächst der Menschen, weiß ich nicht, eine fünfte Hand. Nee, was, da gibt ja keinen Sinn, eine dritte Hand. Ne, so, aber wir sind ja noch nicht an dem Punkt, wir wissen zwar theoretisch, wie so DNA klar funktioniert, wie die repliziert wird, wie die so und so weiter, wie die aufgebaut ist, aber wir können trotzdem mit diesen Informationen noch nicht genug anfangen, im Sinne von, dass wir den Menschen wirklich vollends, sozusagen, ich sag mal, unter Kontrolle haben, also nach dem Motto, alle Krankheiten, Therapien und wissen genau, was wie funktioniert, welche DNA-Sequenzen was auslösen. Es gibt so ein paar Sachen natürlich, die haben wir rausgefunden, aber ich bin trotzdem der Auffassung, dass das immer noch, also wir meilenweit davon entfernt sind, was irgendwie in Zukunft möglich sein wird.
Ja, also das Problem ist praktisch, wir haben jetzt die genaue Auflösung, wir können den Körper bis aufs Kleinste uns anschauen, aber jetzt haben wir so viel Informationen.
Können wir nicht mit umgehen.
Ja, die muss halt auch irgendjemand verstehen.
Da braucht man einen Riesencomputer, der Milliardenberechnungen in der Sekunde durchführen kann, der künstliche Intelligenz zur Verfügung hat. Ne? Und dann sind wir nämlich da. Wir haben jetzt es geschafft, in den letzten Jahren die Information zu beschaffen und jetzt brauchen wir jemanden, der die für uns durchrechnet. Und der kommt jetzt bald hoffentlich.
Also ich glaube, ähnlich wie Krebs jetzt in den letzten 10 Jahren ein lösbares Problem wurde, wird auch das Altern in den nächsten 10 Jahren ein lösbares Problem.
Ist aber auch interessant, was dann damit irgendwie, also was, das klingt ja erstmal so wie so ein cooles Ziel, was man dann erreicht hat, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil du hast dann ja das Problem, wenn du ganz generell es möglich machst, nicht mehr zu sterben, was das dann für Implikationen hat. Einerseits, was, da wird ja immer wieder drüber geredet, ist denn überhaupt das menschliche Gehirn darauf ausgelegt, ja, hunderte an Informationen und Eindrücken zu verarbeiten und so lange zu leben? Und zweitens, ist überhaupt die Welt sozusagen, wenn man jetzt immer mehr Leute dazukommen, weil du wirst natürlich auch Geburtenraten weiterhin auf so einem stabilen Punkt haben, musst du auch dir überlegen.
Ich habe in der letzten Folge mit Nico über Geburtenraten gesprochen und dass die abnehmen in entwickelten Ländern.
Ja.
Und das würde ja dann passen. Die Leute leben länger und dafür werden weniger Menschen geboren. Aber es gibt natürlich auch andere Probleme. Also eine Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert, basiert ja auch ein bisschen darauf, dass die Leute irgendwann sterben.
Ja.
Oh, wir können nicht mit 70 in Rente gehen und dann ewig leben und Geld vom Staat bekommen.
Ja, aber Achtung.
Zumindest nicht so, wie es jetzt funktioniert.
Genau, so wie es jetzt funktioniert. Aber wir haben ja auch schon jetzt in mehreren Folgen drüber gesprochen, wie wird denn eine Welt aussehen, in der es keine, und darüber wird es ja hinauslaufen wahrscheinlich, keine richtigen Arbeitsplätze mehr gibt, weil alles irgendwie die KI machen kann. Ob das jetzt Autofahren im Sinne von Taxi oder Busfahren ist oder ob das jetzt Kinder belehren in Schule ist und so alle, oder Häuser bauen mit anhand von Robotern und durchgerechneten Architektur, ne, so Sachen, da haben wir alles drüber schon geredet, dass Arbeitsplätze in Zukunft eher mangelbare sein werden. In so einer Situation ist es vielleicht gar nicht mehr so ein Problem, weil du einfach geboren wirst und sozusagen, wenn wir jetzt auch von einer utopischen Zukunftsvision ausgehen, geboren wirst, sozusagen deinen Lebenslauf so machst, wie du möchtest, du machst halt das, was dir Spaß macht, und kannst dann irgendwann sterben. So, ich glaube, das ist, also wenn wir wirklich jetzt in die Zukunft denken, ist dieses mit dem klassischen Rente und jemand muss die Leute, die Rentner sind, finanzieren und deswegen arbeiten, so, da sind wir schon lange von entfernt. Also würde mich wundern, wenn wir immer noch bei so einem Gesellschaftssystem sind.
Ja, aber es kommen ja noch viele andere Probleme hinzu. Weil die Menge an zivilisationsbedrohenden Sachen in den nächsten Jahren ist beeindruckend. Ist ja nicht nur Klimawandel, soziale Ungleichheit, potenziell können Menschen ewig leben, wer kriegt das?
Desinformation in digitaler Welt.
Jobsicherheit, genau, Manipulation. Auch Thema in dem Interview mit Mustafa war, wenn jeder Zugang zu einem Assistenten hat, mächtig wie eine ganze Firma. So, angenommen, du könntest deinem Assistenten sagen, bau mir eine Firma auf und verdien für mich 1 Million Euro. Aber das funktioniert ja nicht, wenn 8 Milliarden Menschen alle ihren Assistenten losschicken, um eine Firma zu gründen und Geld zu verdienen.
Das ist im Premium-Abonnement verfügbar, das geht in der Free-Version nicht. Ja, aber das ist sowieso, muss ich sagen, das ist.
Oder so, anderes Beispiel, du sagst einem KI-Assistenten, so, erstell mal 10.000 Social-Media-Accounts und fahre eine Kampagne gegen irgendwas.
Ja.
Das können aktuell Staaten machen, aber das könnte ja dann jede Privatperson machen.
Oder andersrum, wenn irgendjemand Zugriff auf die Server dieses Privatassistenten, den Millionen Menschen benutzen, Zugriff hat, was meinst du, was der für eine Möglichkeit hat, Menschen zu manipulieren, wenn der sagt, also sagen, den persönlichen Assistenten, dem eigentlich jeder so vertraut und dem er für Informationen bittet und so weiter, wenn man den kontrollieren kann, dass er bestimmte Sachen machen soll, sozusagen im Hintergrund, ohne dass das jemand weiß, dann ist es auch sehr, sehr kritisch.
Ja, ja, und die Leute, die da an der Macht sind, wissen ja auch, dass viele Probleme auf uns zukommen. Es gibt ja einen Grund, warum Sam Altman irgendwo in der Wüste einen Bunker hat mit Essen und Edelmetallen und Energieversorgung.
Ja, mit Edelmetallen?
Ja.
Was will er denn mit den Edelmetallen?
Wenn eine Regierung zusammenbricht, bringt Geld nichts mehr.
Ach so, ja, verstehe.
Dann brauchst du wieder Gold.
Ja.
Wobei, selbst das könnte zusammenbrechen, diese ganze
Diamant-Gold-Industrie,
wenn in ein paar Jahren wirklich Space-Mining anfängt und dann irgendwo ein Asteroid auf die Erde gebracht wird mit, ja, hier sind 100.000 Tonnen Gold, haben wir mal eben runtergebracht. Ich weiß nicht, wie Goldpreise sich dann halten.
Ja, ich verstehe.
Es gibt ja jetzt schon, Gold ist dummes Beispiel, weil wir haben eh deutlich mehr Gold, als wir brauchen.
Ja.
Diamanten dasselbe. Diamanten kannst du ja auch künstlich herstellen. Die werden ja auch künstlich teuer gehalten.
Und das ist auch, muss man so sagen, in dem Tausch, in dem Wirtschaftssystem jetzt so irgendwie als Wertanlage gedacht. Aber wenn du halt die Welt zusammenbrichst, dann willst du ja im Idealfall durch Tauschgeschäfte Wert sozusagen weitergeben, dann weiß nicht, ob dann sich so Gold durchsetzt als das Zahlungsmittel, weil es bleibt dann ja trotzdem ein Zahlungsmittel, ob du nicht einfach anfängst, Sachen zu tauschen, also nach dem Motto, ich gebe dir 2 Weizen, du gibst mir ein bisschen Milch dafür oder so, so ganz, ganz altmodisch.
Naja, Weizen wird ja dann auch knapp, gerade mit dem Klimawandel und Trockenperioden aktuell.
Ja, ja, ja. Jetzt machen wir hier nicht so, machen nicht so dystopisch
okay. Hier auch. Okay, reden wir über was Positives.
Ich wollte gerade sagen, wir bewegen uns schon wieder gegen Ende der Folge und jetzt wird es ja wieder schon richtig deprimierend am Ende wieder.
Genau, ganz positiv. Die USA hat jetzt ganz viel Mittel freigegeben für das Militär, für autonome Waffensysteme.
Let's go.
Drohnen. Also all das, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, auf gar keinen Fall lassen wir Maschinen den Knopf drücken, wir können keine autonomen Waffen bauen. Das wird jetzt alles weltweit produziert, hergestellt, entwickelt.
Ja.
Immer her damit.
Aber da muss ich sagen, das ist natürlich ein sehr, also jetzt gerade noch sehr, sehr kritisch, weil wir angenommen, man hätte jetzt in diesem in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, irgendwie noch wieder einen größeren Krieg, wo dann die USA mit ihren autonomen Waffen am Start sind, dann würden ja höchstwahrscheinlich autonome Waffen gegen Menschen kämpfen. Und das ist wiederum dann sehr kritisch, weil du sozusagen die autonomen Waffen einfach reinballern lassen kannst und die Menschen sind natürlich kostbarer als so eine kleine Drohne. Allerdings, wenn ich mir das jetzt weiterdenke, da übrigens kleine Anekdote, wer diese Mark-Uwe Kling-Romane oder Bücher im Quality Land gelesen hat, da wird das ja lustigerweise auf die Schippe genommen, so ein bisschen auch erzählt mit so Drohnen im Quality Land 2. Und da geht's darum, und da werden wir wahrscheinlich dann in Zukunft irgendwie auch hinkommen, dass komplett autonome komplett autonome Waffen und auch komplett autonome Bundeswehr, nee, nicht Bundeswehr, sondern wie heißt das denn?
Also ich würde dir sogar in mehreren Punkten widersprechen. Zum einen weiß ich nicht, ob aus der Sicht eines Staates Menschenleben wirklich mehr wert sind als der Drohnen. Also Menschen sind ja, tatsächlich etwas günstiger.
Ich weiß nicht, sagen wollte, du wirst dann ja wahrscheinlich in Kriegen autonome Waffen gegen autonome Waffen kämpfen lassen. Und das ist meiner Meinung nach dann nicht so schlimm, wie wenn du halt Menschen gegen Menschen kämpfen lässt, weil das Schlimme an den Menschen gegen Menschen ist ja, dass da Menschen zu Schaden kommen. So, das ist im Endeffekt ja nicht so wichtig, ob da jetzt das Equipment, also keiner sagt, oh, da ist ein Leopard 2 abgebrannt, Mensch, das wäre jetzt schade, sondern du sagst halt, die 4 Leute, die da drin saßen, die sind gestorben. Das ist das Schlimme daran. Und wenn du halt komplett autonome Waffen hast, dann gehen die halt die autonomen Waffen kaputt und dann gewinnt am Ende der keine Waffen mehr hat. So, und dann hast du halt so einen Krieg gewonnen. Ist zwar immer noch scheiße, weil es Krieg ist und sozusagen by force Entscheidungen zu treffen, aber es ist wahrscheinlich besser, als Menschen gegen Menschen kämpfen zu lassen, würde ich jetzt sagen.
Ja, wenn du dir die letzten Kriege der letzten Jahre anguckst von den USA und Russland, dann wurden Waffen ja nicht benutzt, um andere Waffen zu zerstören, sondern Waffen wurden benutzt, um Dörfer und Krankenhäuser zu bombardieren.
Ja, das ist das große Problem. Also das ist natürlich so ein Problem jetzt beim russischen Krieg in der Ukraine. So, da sieht man das immer wieder, dass da einfach geschossen wird und dann trifft das halt mal auch in ein Krankenhaus so. Das ist dann halt, die sagen, waren wir nicht und dann ist das aber trotzdem irgendwie passiert. Aber muss man sagen, ja, ist natürlich die eine Sache, aber...
Und die USA macht genau dasselbe.
Ja, aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Es ist hoffentlich, wenn es Kriege gibt, noch Kriege geben sollte, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen besser, weil, imagine, du hast dann so einen internationalen Vertrag, so ein bisschen wie den nuklearen Rüstungskontrolle, wo die dann halt so ein bisschen miteinander arbeiten und dann einigen die sich da darauf, dass die autonomen Waffen sozusagen in ihren Entscheidungstrees nicht irgendwie Zivilisten töten sollen, keinen Kollateralschäden vermeiden sollten. Das wäre doch eine Möglichkeit, weißt du, was ich meine?
Aber es gibt keinen Krieg ohne Opfer unter Zivilisten.
Du machst hier immer so deprimierende Sachen. Ich habe versucht, die Folge noch zu retten.
Wir haben noch ein anderes Thema, über das wir reden können. Ja. Bisschen kleiner. Das Google Synth-ID-Ding. Ich glaube, da hatten wir kurz drüber geschrieben, dass Google jetzt die Bilder, die von ihrer API Imagen generiert worden sind, mit einem Watermark Synth-ID markiert, dass man die als KI generiert erkennt.
Ah, hast du auf Twitter, genau, hast du auf Twitter veröffentlicht.
Auch, ja. Ja. Kann sein.
Dass man die kann, aber das finde ich ein bisschen komisch, weil man kann sich entscheiden, dann einen Watermark dran zu setzen, aber ich kann mich auch einfach nicht dazu entscheiden, so, oder
wie funktioniert das? Nein, alle Bilder von der API von Google sind damit markiert.
Mhm. Und wie ist das Watermark? Ist das so ein ganz klassisches Watermark, was man sieht, oder ist das sozusagen versteckt, dass da eine Software im Endeffekt erkennen kann, das ist jetzt KI generiert?
Sie sagen nicht genau, wie es funktioniert. Mhm. Wahrscheinlich, um es schwerer zu machen, das irgendwie zu entfernen oder dergleichen. Ich habe vor, ich glaube, ein paar Wochen oder schon was länger her, habe ich, glaube ich, in einer Folge über ein Paper gesprochen, was eine Idee vorgestellt hat, wie man so mit Diffusion-Modellen generierte Bilder watermarken könnte. Es kann sein, dass die einen ähnlichen Ansatz wählen, aber vielleicht hat Google auch was anderes entwickelt. Auf jeden Fall wird das schon im Generationsprozess gemacht und dann kann man nachher oder kann man auch mit Googles API dann Bilder checken und sich anzeigen lassen, sind die KI generiert oder nicht.
Ja, das ist auch mal wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Ja, das einzige Gegenargument, was ich bringen würde, ist, dass das halt ziemlich gar nichts bringt, solange es Open-Source-Modelle gibt, mit denen du Bilder ohne Watermark generieren kannst.
Aber das ist immerhin ein Anfang, also das ist ja durchaus denkbar, dass das Anhaltspunkt für legislative Prozesse ist, dass man dann sagt, alle Bildgenerierungssoftware, die in nächster Zeit oder die generell benutzt werden dürfen, müssen halt so ein Watermark inklusive haben, sodass du halt nicht irgendwelche Bilder und dann später auch jetzt, oder sind wir eigentlich jetzt schon, Videos generieren kannst, um digitale Kampagnen zu fahren, um zu manipulieren, und so du einfach ganz schnell auf du könntest das dann auch in sozialen Medien einbetten, dass du direkt sozusagen die sozialen Medien scannen das kurz, stellen fest, dass es KI generiert und packen dann ein dickes Label drunter, das ist ein KI-generiertes Video. So, und wenn dann halt dann plötzlich der Joe Biden irgendeine Scheiße drin sagt, dann steht da drunter KI generiert, dann ist es halt nicht mehr so schlimm, wie wenn irgendjemand sagt, hier, guck mal, was der US-Präsident gesagt hat hier, und dann ist das aber KI generiert, das ist nie passiert.
Ja, aber solange es auch nur ein einziges Open-Source-Modell gibt, wo Leute kein Watermark drauf haben, kannst du ja immer noch Fake-Bilder generieren.
Solange es gut genug ist, ja. Und erstens kann man das natürlich auch einfach sozusagen versuchen zu verbannen. Also wenn wir jetzt die Kurve kriegen, dann sind die ja Open-Source-Modelle jetzt ja noch schlecht genug, als dass man damit wirklich was Gutes machen kann, weißt du? Wenn du es jetzt
also schaffst, glaubst du, die Lösung ist Open-Source-AIs zu verbieten?
Achso, du meinst auch Open-Source kann man natürlich dieses Watermark-Ding entfernen, ne? Ja, das wird drauf hinauslaufen, ja. Anders geht's
das ähnlich nicht. Wie das Argument mit, ja, hier irgendwie DVDs, Filme, Copyright, man darf keine Filme kopieren, nicht veröffentlichen. So, du findest trotzdem jeden Film im Internet.
Ja, ist fair.
Das ist leider nicht so einfach. Gerade mit digitalen Sachen ist es nicht so schwierig, da illegal dran zu kommen. Also ich glaube, die Idee ist gut. Aber wenn jemand wirklich die Absicht hat, ein Bild als echt zu verkaufen oder nicht aufzufliegen, dass KI generiert ist, dann hat er durchaus die Möglichkeit, das ohne Watermark zu veröffentlichen.
Ja, okay. Aber ab dem Zeitpunkt ist natürlich mit dem Watermark ein kompletter Bullshit, weil für diesen Use Case hättest du das Watermark gebraucht, für Leute, die es eigentlich sozusagen damit manipulieren wollen, ne?
Es hilft natürlich noch in vielen Fällen, wo Leute einfach irgendwelche APIs nutzen, um Bilder zu generieren für Artikel oder so. Und die sind dann halt mit Watermark ausgestattet. Und Leute, die nicht darüber Bescheid wissen, kriegen das dann mitgeteilt. So, für Leute ohne böse Absichten, wo nur aus Versehen Bilder für echt gehalten werden, das kannst du dadurch natürlich verhindern.
Ja.
Also es hat schon positive Effekte. Es ist halt nur keine Lösung für das Problem.
I see. Na gut, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine KI, die so gut ist, dass er doch auch KI-generierte Bilder ohne Watermark als solche rausstellen kann und dann haben wir das Problem gar nicht mehr.
Ich glaube, dazu nähern wir uns zu sehr der Realität.
Ja, schade.
Oh. Die Erkennungs-KI kann auch nur mit den Pixeln arbeiten, die sie sieht, und wenn das Bild nun mal echt aussieht, dann kann man
alternativ, watermarkst du Bilder, die nicht KI-generiert sind. Das heißt, alle Kameras, die veröffentlicht werden, die watermarken ihren Output, sodass du da, und das kannst du nicht reproduzieren, so ein bisschen wie eine Hash-Funktion, so jede Kamera hat so eine unique Sache und eine KI kann das nicht simulieren, sodass du dann nicht unterscheiden kannst, was ist KI-generiert und was, du kannst es schon, du kannst nur sagen, das ist KI-generiert, weil es kein Watermark hat, und dann kannst du aber sozusagen das Siegel der Echtheit des von echten Kamera produzierten Bildes, das wäre die Lösung.
So ein bisschen wie Künstler aktuell ihren Zeichenprozess aufnehmen.
Ja, genau, so zum Beispiel. Ja, aber nur, dass halt digital dann signiert ist, ne? Was gibt's da als Beispiel? Weiß ich jetzt, fällt mir nichts ein. Aber einfach so, dass die Social Media Plattform erkennen können, dieses Video ist authentisch, weil es hat die digitale Signatur von einer echten Kamera und das kann man auch nicht so einfach fälschen und dann weiß man, das Video ist echt. Wäre eine Möglichkeit.
Ja,
Wunderbar.
Das hilft den Künstlern jetzt nicht, die ohne Kamera arbeiten, sondern zeichnen, aber...
Ja, die sollen mal nicht rumheulen, Alter. Die heulen sowieso schon die ganze Zeit wegen den ganzen KI-Sachen. Immer diese Künstler. Immer diese Künstler.
Ich würde mich nicht mit denen anlegen.
Nee,
die sind manchmal sehr gruselig.
Ich weiß, was ich tue.
Na gut. Haben wir die Stunde auf jeden Fall locker geschafft. Ich dachte, wir hätten ein bisschen wenig Themen, aber...
Ja, nee. Wir kriegen alles voll.
Nächste Woche dann Apple Keynote.
Sehr geil. Nicht,
und ist die Apple Keynote nach dem Freitag? 9.
Müssen wir dann gucken.
Doch, passt. Sehr gut. Alles klar.
Nächste Woche Apple Keynote. Übernächste Woche Gemini. Übernächste Woche GPT-5. Die Terminliste ist voll. Sehr gut.
Ja, hoffentlich.
Wir werden dann schauen. Bleiben Sie dran bei den nächsten Folgen. Mal schauen, was passiert.
Bye, bye.
Ciao.